Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das Brandenburger Wappentier soll jetzt alles besser machen. Der Rote Adler, das ist das Brandenburger Wappentier, steht da so ein bisschen eingequetscht. Seine Flügel sind auch erhoben, aber sieht nicht so wahnsinnig natürlich aus in diesem Wappen. Er darf jetzt aber bald in freier Natur jagen gehen, und zwar zur Sicherheit der Brandenburger. Der Raubvogel soll Drohnen schnappen, ganz analog. Einmal hochsteigen, zwei, drei Flügelschläge zupacken und schon ist das Problem vom Himmel. So hat es zumindest der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag in Brandenburg vorgeschlagen. Wir schauen uns heute an, wie groß ist eigentlich die Bedrohung von Drohnen bei uns. Die Niederlande und Frankreich haben ja selbiges angekündigt. Außerdem sprechen wir über Texas, über Houston mit einer Deutschen, die dort lebt. Wir sprechen über den Tropensturm Harvey und seine Folgen für sie ganz persönlich. Und Verena von Keitz ist heute Abend mit dabei. Grüß dich, Verena.
Hallo.
Du nimmst uns mit nach Australien. Erstmal schöner Gedanke. Leider ist der Anlass kein so ein schöner.
Ja, nicht ganz so schön. Wir sprechen darüber, dass in Australien jetzt irgendwie Sand von einer Stelle zur anderen gepumpt wird in großem Stil und dass das die Wale wiederum vertreibt, die da eigentlich vorbeiziehen.
Mit ein bisschen Sand im Schuh heute, Thilo Jahn. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Tropensturm Harvey setzt den Süden der USA weiter unter Wasser. Eine Besserung ist nicht in Sicht. Und Harvey lässt sich nicht vergleichen mit Hurricane Katrina aus 2005. Das sagt zumindest Brock Long von der US-Behörde für Katastrophenhilfe FEMA.
This event is nothing like Katrina. This is completely different. Every storm impacts.
Das ist nicht mit Katrina vergleichbar. Jeder Sturm ist anders. Es ist ein Sturm, wie ihn die USA noch nie gesehen haben. Angefangen als Hurricane der Kategorie 4 mit Sturmfluten. Und nun ist es eine Gefahr für mehrere Tage im Inland mit sinnflutartigen Regenfällen.
Heute reist nun Präsident Trump nach Texas, um sich ein Bild von dieser Lage zu machen. Sprechen wir drüber mit Mark Hoffmann, ist unser Korrespondent in den Staaten. Grüß dich, Mark.
Hi.
Welche Bilder werden wir von Trump im Katastrophengebiet bekommen? Und was verspricht Trump den Menschen dort, damit sie nicht im Stich gelassen werden, wie 2005 die Leute in New Orleans?
Ja, ich glaube, wir werden einen Donald Trump sehen, der viele Hände schüttelt und sehr oft Danke sagen wird. Dieser Besuch ist ja doch eher symbolischer Natur. Er will sich zeigen, dass er das Problem der Menschen hier erkannt hat und dass die US-Behörden alles tun, um hier in dieser Not zu helfen. Er wird selbst in Houston nicht vor Ort sein. Da hat man ihm wohl abgeraten, denn die Menschen hier haben ganz andere Sorgen. Hier versuchen die Einsatzkräfte noch immer mit Schlauchbooten, mit Helikoptern die Menschen von den Dächern zu holen, Eingeschlossene aus den Häusern zu befreien, und weitere Ortschaften um Houston herum werden auch evakuiert. Nein, der Präsident wird sich in sicherer Entfernung in Austin, in der Leitzentrale, da wo die Einsatzmaßnahmen koordiniert werden, zeigen und dann später nach Corpus Christi gehen.
Mehr als 8.000 sind inzwischen in Notunterkünften in Houston untergekommen. Bis zu 30.000 könnten es werden, so die Schätzung. Marc, wo stehst du aktuell und wie geht es den Menschen dort?
Ich bin hier in Hempstead. Das sind so 80 Kilometer vor Houston. Wir tasten uns mit unserem Auto langsam voran. Es hat gerade angefangen zu regnen. Der Boden ist hier auch aufgeweicht. Gummistiefel brauche ich noch nicht. Vor einigen Geschäften sehe ich Sandsäcke gestapelt, aber hier ist die Lage entspannt. Nur wenn wir wenige Kilometer weiter Richtung Houston fahren, wird sich das ganz schlagartig ändern. Wir hören von Ortschaften, die evakuiert werden, und Straßen, die überflutet sind. Und da sagen die Einsatzkräfte, da sagen die Sicherheitsbehörden hier, aufgepasst, auf jeden Fall aufpassen, denn Wasser auf der Straße kann ganz schnell zur Gefahr werden.
Und es gibt anscheinend auch noch ein größeres Problem. Es gab eine Eilmeldung, dass es offenbar ein Dammbruch in Houston gegeben hat und dass ein Zwei-Wasser-Reservoir geöffnet werden muss, was natürlich die überschwemmten Gebiete der Stadt noch zusätzlich belastet.
Ja, und die Experten, das zeigt natürlich auch, dass die Lage noch lange nicht irgendwie, dass hier eine Entspannung ist. Im Nationalen Wetterzentrum sind die Sorgenfalten auf der Stirn der Experten weiterhin groß. Sie schauen auf die nächsten Tage, es soll weiter regnen, und nicht nur hier in Houston, sondern auch in Louisiana weiter im Osten. Man kann nicht sagen, wo das enden wird. Man schaut hier von Stunde zu Stunde. Wie gesagt, hier war es vor einer Stunde noch schön und auf einmal stehe ich mitten im Regen.
Ein Hurrikan kann nicht die Schuld eines Präsidenten sein, natürlich. Aber inwieweit wird denn in den USA die Debatte geführt, ob die Klimapolitik, ob die Präventionspolitik von Trumps Regierung solche Katastrophen in Zukunft bedingt?
Thilo, ganz ehrlich, diese Diskussion wird hier nicht geführt, jedenfalls hier nicht in Texas. Da merkt man, die Sorgen sind hier ganz andere. Hier geht es darum, wirklich irgendwie die Lage in den Griff zu bekommen. Die US-Behörden wollen die ja Herr der Lage werden. Ich bin mir aber sicher, das wird in den nächsten Wochen, wenn hier ein bisschen Ruhe einkehrt, wird das ein Thema werden. Aber zurzeit, nein, Fehlanzeige.
Informationen live und direkt aus den Staaten von unserem Korrespondenten von Marc Hoffmann. Nach dem Tropensturm Harvey gibt es keine Entwarnung. Wir fragen uns in dieser Sendung, wie fühlt sich das an, wenn man dort lebt in Houston? Wenn man sein ganzes Hab und Gut wegschwimmen sieht, wie fühlt es sich an, wenn man drei große Hurricanes überlebt hat? Claudia Schröder hat das getan. Sie ist Deutsche, lebt seit 16 Jahren in Houston und mit ihr sprechen wir heute noch.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die dramatische Situation in Louisiana und in Texas beschäftigt natürlich nicht nur uns heute Abend. Da geht es bei Twitter auch rauf und runter. Und klar, da gibt es auch jede Menge Nachrichten, Verena, die nicht stimmen und die aber da im Netz stehen.
Ja, genau. BBC Trending hat auf einer Seite ganz gut einige der Fake News zusammengestellt und eingeordnet, die heute sozusagen sich verbreitet haben. Zum Beispiel, dass es ein Foto gab, das angeblich den Houstoner Flughafen zeigt, auf dem man dann so die Flugzeuge im Wasser rumdümpeln sieht. Tatsächlich ist das aber eine Illustration von der Webseite Climate Central und das ist sozusagen die Imagination, wie es auf dem LaGuardia-Flughafen in New York möglicherweise im Jahr 2100 aussehen könnte, wenn denn der Meeresspiegel weiter steigt. Ja. Und auch ein schönes Bild von einem Hai, der angeblich über einen Freeway in den Straßen von Houston geschwommen ist, ist auch fake.
Das ist einmal beruhigend zu wissen, dass das fake ist.
Ja, in der Tat. Derjenige, der es getweetet hat, meinte es tatsächlich eigentlich auch als Scherz, aber das haben tausende von Leuten in ihrer Panik nicht gemerkt und ist schön weiterverbreitet.
Die Frage ist ja auch, ob in solchen Katastrophensituationen wirklich die richtige Zeit ist, zu scherzen. Aber ein Bild, da haben wir sehr lange drüber gesprochen heute, weil wir dachten, es ist vielleicht ein Scherz, es ist vielleicht auch fake, vielleicht aufgenommen bei irgendeiner anderen Veranstaltung. Aber Verena, wir müssen sagen, es ist wirklich real.
Genau, es ist real, dass die First Lady aufgebrochen ist nach Texas in High Heels und einer Bomberjacke und so einer Sonnenbrille neben ihrem Ehegatten, der auch irgendwie
Donald
so ein bisschen
Trump hat
eher
eine
so
Buntfaltenhose.
Ja, und so Wildlederschuhe. Ja. Also wir fahren in ein Überflutungsgebiet, wo irgendwie dramatische Szene herrscht. Naja, und das gab natürlich auch dann jede Menge Spott, dass sie sich dann halt in so einem Styling aufmacht, zu so einem Ort und dass es nicht wirklich angemessen ist. Darüber hat man vielleicht ein bisschen verloren oder vergessen, worum es eigentlich bei dem Thema geht, nämlich um die Menschen und um das Drama der Situation.
Und auf jeden Fall nicht um hohe Hacken. Ja, also dieses Bild ist wohl heute entstanden. Wir haben es auch nicht geglaubt, aber die First Lady geht nach Houston, nach Texas, in dieses Katastrophengebiet mit ihrem Mann und trägt erstmal High Heels. Ja, Verena von Keitz hat uns erstmal erklärt, was im Netz eigentlich alles fake ist, was man da sieht in dem ganzen Wust zu dieser dramatischen Situation in Texas und was stimmt.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Die Bedrohung aus der Luft möchte das Bundesland Brandenburg in den Griff bekommen. Drohnen über Menschenmengen bei Großveranstaltungen zum Beispiel. Da können Drohnen von Terroristen eingesetzt werden, um Sprengsätze zu transportieren und sie dann auch runterfliegen lassen. Dieses Szenario will Brandenburg ausräumen. Deshalb setzen sie ihr Wappentier jetzt zur Bekämpfung ein. Adler gegen Drohnen, nicht ganz neu die Idee. Frankreich und die Niederlande machen das auch schon. Brandenburg möchte das jetzt aber auch. Zumindest hat es der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag Brandenburg vorgeschlagen. Wir fragen uns, ist die Bedrohung aus der Luft in Deutschland denn wirklich so groß, dass der Adler für uns kämpfen muss da oben? Deutschlandfunk Nova-Reporter Kevin Frisch hat sich diese Meldung für uns genauer angeschaut. Lass uns nochmal ganz kurz die Frage klären, warum gerade Adler eingesetzt werden.
Die lassen sich einfach gut trainieren. Drohnenabwehradler werden dann einfach auch von Falknern ausgebildet und die trimmen die Tiere dann schon, wenn sie ganz jung sind, auf die Drohnen. Die Jungadler bekommen ihr Essen auf einer Drohne serviert, erst auf dem Boden und dann später in der Luft. Natürlich, wenn dann einer eine Drohne fängt, wird er auch belohnt. So geht das ja mit Kindern, dann bringt man das denen ganz gut bei. Und ein weiterer Vorteil von Adlern ist, sie bringen einfach genug Masse mit. Das hat Tierexperte Dr. Mario Ludwig schon mal in unserem Tiergespräch erklärt.
Die sind als einzige europäische Greifvögel mit einer Flügelspannweite von über 2 Metern und einem Kampfgewicht von 5 Kilogramm. Da sind die groß genug und sie sind vor allem auch robust genug, um so eine Drohne, die ja bis zu 4 Kilogramm schwer werden kann, einfach vom Himmel zu holen. Und diese Adler, die sollen dann später mal einfach eine feindliche Drohne, also eine bedrohliche Drohne, ähnlich wie so ein fliegendes Beutetier mit ihren Fängen, die ja starke Krallen haben, in der Luft packen und dann zu ihren Trainern bringen oder eben diese Drohne zumindest zum Absturz bringen.
Neu ist die Idee ja nicht. In Niederlande, in Frankreich, da gibt es solche Adlerstaffeln schon. Jetzt möchte also auch die CDU in Brandenburg diese Abfangjäger. Wie groß ist denn eigentlich die Gefahr mit Drohnen in Deutschland?
Sie nimmt auf jeden Fall zu. Es geht dabei nicht nur um Schutz von Großveranstaltungen oder Schutz vor Drohnen, die wirklich dafür gedacht sind, Leuten gezielt zu schaden. Es gibt Schätzungen, dass bis Ende dieses Jahres in Deutschland bis zu 1 Million Drohnen in Umlauf sind. Und ja, schon Drohnen, die eigentlich, ich sag mal, nur in Privatbesitz sind, können schon eine Gefahr für den Luftverkehr sein. Das sagt Christian Hoppe, Pressesprecher der Deutschen Flugsicherung. Bei denen melden Piloten, wenn sie unterwegs eine Drohne sehen, weil Drohnen einfach immer als potenzielle Gefahr gelten. Über 50 solcher Meldungen gab es dieses Jahr schon.
Im ersten Halbjahr hat sich allein die Zahl gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Und insofern können wir davon ausgehen, dass wir auch in der zweiten Hälfte, sag ich mal, noch eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr haben werden, sodass wir schon von einem Gefährdungspotenzial, das von Drohnen für die bemannte Luftfahrt ausgeht.
Das klingt jetzt aber, als würden Adler bei diesem Ausmaß nicht ausreichen, um vor Drohnen zu schützen, oder?
Richtig, vor allem bei Großveranstaltungen ist das mit den Adlern nicht zwingend die beste Methode. Die Tiere könnten ja zum Beispiel ängstlich reagieren bei so einer großen Menschenmenge. Die Firma D-Drone aus Kassel gibt es seit 2014 und sie wächst sehr schnell. Sie setzt nämlich mit ihrer Technik schon früher an, als es die Adler tun. Sie hat nämlich den Drone-Tracker entwickelt. Das ist eine Art Alarmsystem, weil viele Drohnen am Himmel einfach nicht erkannt werden, sagt die Firma. Was dann mit den Drohnen passiert, entscheidet der Kunde, sagt Mitgründer und Geschäftsführer von D-Drone Ingo Seebach.
Wir haben auch einen Kunden, der hat einfach sein Rollo mit unserem System verbunden, dass wenn eine Drohne kommt, das Rollo runtergeht, damit er nicht fotografiert wird, was in seiner Designabteilung passiert. Also es gibt verschiedene Schnittstellen, die wir ansteuern können. Wir können halt auch die vom Himmel holen, wobei das einfach rechtlich problematisch ist.
Die Technik wurde im US-Wahlkampf eingesetzt bei den Olympischen Spielen in Rio und die Justizvollzugsanstalt Halle nutzt sie auch. Adler hält Ingo Seebach übrigens für nur bedingt geeignet, um Drohnen effektiv vom Himmel zu holen. Er sagt, manche sind einfach viel zu groß und das könnte für die Adler auch einfach gefährlich werden, wenn sie dann so eine 4-Kilo-Drohne vom Himmel holen.
Brandenburg macht es den Niederlanden und Frankreich gleich, setzt in Zukunft Adler zur Drohnenabwehr ein. Das Problem lässt sich auch umgekehrt lösen. Wer gerne Drohnen steigen lässt, vorher nochmal ganz kurz die DFS-Drohnen-App. Das ist die App von der Deutschen Flugsicherung. Dann nochmal nachschauen, wo Drohnen eingesetzt werden dürfen oder eben nicht und wo sie den Flugverkehr behindern. Dann muss auch kein Adler starten.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Gerechtigkeit ist bei uns im Wahlkampf natürlich ein Thema. Wie kann der Mietmarkt zum Beispiel gerechter werden? Wie können Gehaltsunterschiede ausgeräumt und die Bezahlung gerechter werden? Wie kann das soziale Miteinander, das große Ganze gerechter werden? Alles sammelt sich unter diesem wahnsinnig wuchtigen Begriff. Was bei uns weniger auftaucht, ist der Ruf nach Gerechtigkeit in der Justiz oder in den Medien, in der Türkei. Da klingt der hingegen umso lauter. Heute endet in der Nähe der türkischen Stadt Çanakkale ein sogenannter Gerechtigkeitskongress, organisiert von den Anhängern der Oppositionspartei. Eingeladen hat die größte türkische Oppositionspartei CHP. Es gab verschiedene Workshops dort, es gab Diskussionsrunden. Was kann so eine Veranstaltung eigentlich in der Türkei bringen? Darüber habe ich heute mit unserem Korrespondenten Christian Buttgereit gesprochen. Ich wollte zuerst von ihm wissen, warum die Opposition diesen Gerechtigkeitskongress veranstaltet. Geht es ihr da nur um Aufmerksamkeit?
Ja, es geht ja um Aufmerksamkeit. Es geht ja auch darum, den Gerechtigkeitsmarsch, den es ja im Juni, Juli gab, von Ankara nach Istanbul, nicht einfach wirkungslos verpuffen zu lassen. Damals hatten sich ja Tausende diesem Marsch angeschlossen und bei der Abschlusskundgebung waren sogar 1,7 Millionen Menschen laut Polizeiangaben dabei. Und da musste jetzt nachgelegt werden, damit das Ganze keine Eintagsfliege blieb. Das also war der Grund für diesen Gerechtigkeitskongress und Gerechtigkeit. Das hat Kemal Kılıçdaroğlu, der Vorsitzende Vorsitzende der CHP gemerkt. Das ist ein Thema, was die Leute durchaus umtreibt. Und deshalb gab es eben auch verschiedene Workshops zu Themen wie Gerechtigkeit in der Justiz, Gerechtigkeit natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt, soziale Gerechtigkeit. Aber es ging eben auch um Themen der Gleichberechtigung und des Umweltschutzes.
Neben der CHP, welche Parteien waren denn mit dabei und wie unterscheiden die sich eigentlich in ihren Ansichten?
Das Ganze war eben keine Parteiveranstaltung, das war ganz wichtig. Es waren auch keine CHP-Flaggen dort. Es gab zwar Experten, die zu den verschiedenen Themen etwas gesagt haben, die auch die Workshops geleitet haben, aber der einzige politische Redner war Kılıç Dağoğlu und eingeladen waren tatsächlich alle anderen Oppositionsparteien. Der HDP-Chef Selahattin Demirtas von der pro-kurdischen Partei, der im Gefängnis sitzt, hatte aufgerufen, daran teilzunehmen. Aber so wie wir das eingeschätzt haben, waren es doch überwiegend CHP-Anhänger, die sich an diesem Kongress beteiligt haben.
Jetzt hast du gerade schon den Marsch für Gerechtigkeit angesprochen, bei dem 1,7 Millionen Menschen sich in Istanbul versammelt haben. Was ist dein Eindruck? Wird denn die Opposition gerade stärker in dem Land?
Ja, das ist eine gute Frage, weil die Opposition offenbar im Moment etwas Rückenwind hat. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass sich die meisten Parteien nicht grün sind. Also die Kemalisten von Kılıç Dağoğlu, die fremden sehr, sehr mit den Kurden und umgekehrt. Dann gibt es noch eine Oppositionspartei am rechten Rand, die MHP, die hatte bei dem Referendum im April gemeinsame Sache mit Erdogan gemacht, zumindest der Vorsitzende. Viele wollten da nicht mitspielen. Die Partei scheint sich gerade zu spalten und aus dieser Partei kommt eine Politikerin, Meral Akşener. Sie war einmal für kurze Zeit Innenministerin der Türkei. Die gründet zurzeit eine eigene Partei, eher so rechts von Erdogans AKP. Die Zentrumspartei wird das dann sein. Dieser Name war heute gerade bekannt gegeben worden. Und Meral Akşener ist eine sehr erfahrene Politikerin. Ihr wird auch zugetraut, dass sie Menschen aus dem Erdogan-Lager abwerben kann, aber eben auch aus der CHP und eben aus ihrer alten Partei, der MHP. Das könnte ein Potenzial bei den nächsten Wahlen von 20% geben. Und wenn man das jetzt addiert mit den 25%, die man der CHP ungefähr zutraut, dann wird das für Erdogan schon zumindest eine sehr ungemütliche Situation. Aber die Frage ist, ob am Ende die Opposition sich beispielsweise auf einen gemeinsamen Präsidentschaftskandidaten einigen kann.
Es ist zumindest ein Novum in der Geschichte des Landes. Türkische Oppositionspolitiker haben einen Gerechtigkeitskongress abgehalten. Heute geht er zu Ende. Im Zentrum der Kritik stand Staatschef Erdogan. Am Ende soll ein Manifest dabei rauskommen. Informationen waren das von unserem Türkei-Korrespondenten von Christian Buttgereit.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Betriebsspionage ist natürlich ein sehr fieses Vehikel, kann aber in der Tat hilfreich sein, wenn man nicht auffliegt. Dumm gelaufen ist es in diesem Fall für den Autohersteller Mercedes. Mercedes hat sich nämlich heimlich unter dem Namen einer Tarnfirma einen E-Transporter ausgeliehen, also mit einem Elektromotor von der Deutschen Post und hat damit erstmal schöne Runde auf dem Werksgelände gedreht. Das Ganze, Verena, ist allerdings aufgeflogen. Ne?
Ja, wie der Spiegel berichtet, hat Mercedes schon im April dieses Jahres getarnt als ein Pflegedienst bei der Deutschen Post mal nachgefragt, ob man denn mal so einen dieser schicken gelben E-Kastenwägen, mit denen die Post ja auch seit einiger Zeit in einigen Städten Pakete zum Beispiel ausfährt, ausleihen könnte. Das Fahrzeug wurde dann auch übergeben, alles prima, nur es war halt die Deutsche Post und die hat einfach ziemlich schnell rausgekriegt, dass es diesen angeblichen Pflegedienst gar nicht gibt.
Wegen falscher Adresse und so.
Genau, oder? Die haben wirklich anscheinend eine falsche Adresse angegeben und dann hat die Deutsche Post eben halt das Fahrzeug, das mit einem GPS-Tracker ausgestattet ist, einfach verfolgt und festgestellt, oh, das fährt gerade schön auf der Mercedes-Teststrecke in Stuttgart rum.
Die Deutsche Post. Das weiß man doch eigentlich, dass die verantwortlich sind für unser Straßennetzwerk und jede Straße beim Namen kennen.
Ja.
Das Ganze ist ja nicht gut auf jeden Fall.
Nee, die Manager waren dann auch not amused von der Deutschen Post, haben das Auto schnell abholen lassen. Mercedes eher so mit Schulterzucken reagiert nach dem Motto, ja, man guckt sich halt auch mal einen Wagen der Konkurrenz an. Aber das Pikante an der Sache ist, dass die Deutsche Post eigentlich ja in der Autoindustrie dringend nach einem Partner gesucht hatte, um diese Street-Scooter, irgendwie die E-Scooter auf die Beine zu stellen und ein Projekt für Auslieferung in Städten dann zu etablieren. Und da waren dann eben alle so, ach nö, kein Bock, das interessiert uns nicht. Auch Mercedes war nicht interessiert. Die Post hat dann mit der RWTH Aachen, der Hochschule, selber Fahrzeuge entwickelt. die sie inzwischen auch selber verkauft. Tja, und vor dem Hintergrund wirkt so eine Aktion von Mercedes natürlich nochmal blöder.
Fände es gerecht, wenn man jetzt Mercedes verpflichten würde oder verpflichten müsste, mit der Deutschen Post da gemeinsame Sache zu machen. Ne? Für diesen Fehltritt müsste man eigentlich sagen, kommt, ihr habt es irgendwie nicht hingekriegt, ihr wolltet irgendwie gucken, wie das Ding funktioniert, jetzt müsst ihr es auch mit uns machen.
Und jetzt richtig geile Autos bauen.
Also, kann man natürlich so einem Autobauer nicht vorschreiben. Mercedes leiht sich heimlich ein E-Auto von der Deutschen Post und nutzt dabei eine unbekannte Adresse. Ziemlich dumm gelaufen, das Ganze.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn sich die Straße vor einem Haus innerhalb von Minuten in einen kompletten Fluss verwandelt, dann ist klar, hier stimmt irgendwas nicht. Claudia Schröder hat es so erlebt. Sie wohnt und lebt in einem zweistöckigen Haus im Norden von Houston in Texas. Zum Glück floss das Wasser bei ihr relativ schnell ab. Sie hat trotzdem mal alles Wichtige in die zweite Etage geräumt. Dazu hatten viele Menschen in Houston keine Chance mehr. Claudia Schröder lebt dort seit 2001. Dort an der Golfküste hat sie drei große Hurricanes miterlebt. Katrina, Rita und Ike. Und sie sagt, keiner von denen war so zerstörerisch und langanhaltend wie Harvey. Guten Tag, Claudia.
Hallo. Hallo, guten Tag.
Diese extremen Regenfälle, wie müssen wir uns das vorstellen? Kann man das vielleicht vergleichen, wie man steht unter der Dusche und dreht den Duschhahn ganz weit auf?
Ja, wahrscheinlich. Also und mehr. Mehrere Duschen muss man sich das vorstellen. Das ist wie ein Wasser-Eimer, der über dich wegfegt und das über mehrere Stunden. Und das war eben jetzt mit Harvey ganz extrem. Also Unmassen an Wasser kamen darunter über eine lange Zeit. Also das ist, wir haben natürlich tropische Stürme, erlebt man hier des Öfteren. Mhm. Auch wenn Regen runterkommt, ist es nichts Unnormales. Aber Harvey war einfach zu viel des Guten, ja.
Man muss ja noch sagen, ist ja noch, denn es gibt vorerst keine Entwarnung. Wie ist denn die aktuelle Situation bei dir jetzt in deiner Nachbarschaft in Houston?
Ja, also momentan, wir leben im Norden von Houston. Wie gesagt, es regnet weiterhin, wir haben weiterhin Regen. Aber heute ist leichter Regen, wir haben ein bisschen mehr Wind heute. Es war am Samstagnacht, für uns die schlimmste Nacht im Norden, wie gesagt, wo unsere Straße sich echt zum Fluss entwickelt hat und das Wasser einfach immer stärker, immer höher kam. Aber Gott sei Dank, wie durch Wunder in der Nacht, hat es auch zu Regen. Es gab uns so eine kleine Pause, dass der Regen wieder abfließen konnte. Und wir uns ins Bett gehen konnten und sagen konnten, okay, die Nacht haben wir überstanden.
Es erreichen uns diese Nachrichten und diese Bilder hier, dass es viele Freiwillige gibt in Houston, die mit den Booten herumfahren, unterwegs sind, um Menschen zu retten. Wie erlebst du die Situation in der Stadt?
Das muss man schon sagen, diese Hilfsbereitschaft, diese Freiwilligkeit, die einfach sofort dasteht von Fremden, die sich ihr Schlauchboot aus der Garage holen oder im Motorboot haben. Es ist am ersten Abend wurde auch gesagt, jeder, der ein Boot zu Hause hat, bitte trete vor und stellt es zur Verfügung für die Rettungsmannschaften. Und ja, das ist Leute arbeiten Tag und Nacht, um noch diese Opfer, die im Moment auf den Dächern stehen, ja, und einfach noch gerettet werden müssen. Das geht weiter. Das ist einfach, es war ein Aufatmen heute, aber es sind immer noch einige, die irgendwo gerettet werden müssen. Und es gab jetzt hier auch dieses Zeichen, dass wenn du in Not bist, dann sollst du ein Handtuch raushängen. Handtuch irgendwo aus deinem Fenster oder vielleicht auch am Dach oben raushängen, sodass die Rettungsmannschaften dich finden. Und ich meine, es sind ganz viele Rettungsmannschaften angereist, aus Louisiana, selbst aus New York kamen welche. Wir haben diesen ganzen Coast Guard, die jetzt mit großen Baufahrzeugen schon fast umherfahren, um Leute einzusammeln. Und zusätzlich wurden eben auch Aufnahmelager eingerichtet durch die ganze Stadt. Also ich glaube, Houston hat jetzt 10 oder 12 Auffanglager und die sollen sich überall in Texas ausstrecken, jetzt nach Dallas und San Antonio und Austin, für alle Leute, die also jetzt im Prinzip ohne Haus, ohne Bleibe sind die nächsten Tage und Wochen.
Der nationale Wetterdienst, er warnt weiterhin vor Regenfällen. Wie sind eure Pläne für diese Woche und wie gehst du mit dieser permanenten Bedrohung eigentlich um? Jetzt hast du schon drei große Wirbelstürme miterlebt. Ist Wegziehen für dich gar keine Option?
Ja, also ich habe in Houston natürlich jetzt meine Familie gefunden. Ich habe meine Arbeit hier in Houston und ich bin seit 2001, also 16 Jahre lebe ich jetzt schon in Houston. Und man denkt immer, der Hurricane, das ist eine Sache, da kann man vorplanen. Ja, das ist anders als bei Tornados. Die treffen irgendwo ein und dann muss man sich in Deckung bringen. Aber Hurricanes, da weiß man ja, dass die an Land kommen und ein bisschen kann man sich darauf vorbereiten. Man kann ja evakuieren. Aber Harvey war diesmal für Houston keine Evakuierung angesagt. Es war eben mehr für die südliche Küste, für Corpus Christi gedacht. Und daher haben wir es jetzt halt einfach ausgestanden. Und die letzten Hurricanes, die ich mitgemacht habe, der andere große Sturm, den ich letztens miterlebt habe, war 2008 und das war Ike. Und der kam eine Nacht und am nächsten Morgen konnte man sich wieder erholen und konnte man sich das Ausmaß also ansehen. Und jetzt mit Harvey, das Problem mit Harvey ist, dass der sich also über Tage lang jetzt an der Südküste aufhält und einfach nicht weiter wandert. Ja, und weiterhin Wassermengen aus dem Golf im Prinzip auffängt und sich weiterdreht und weiter über Houston. Also gestern Nacht und gestern den ganzen Tag über, es war einfach dramatisch, wie dieser Monstersturm sich nicht weiter bewegt. Ja, sondern ständig Wasser über uns abladet. Und die Temperaturen im Golf, die sind eben 30 Grad, es ist warm. Und das füttert diesen Hurricane nur. Mhm. Ja, er bleibt so. Er hatte keine Ambition, offensichtlich weiterzuwandern. Und im Moment ist er ja wieder im Golf. Der ist ja wieder zurückgegangen in den Golf. Und ich meine, klar, die Chance, dass er sich wieder verstärkt und damit wieder Energie sammelt, ist natürlich da. Aber es sieht jetzt so aus, diese Computermodelle, die bei uns jetzt gezeigt werden, zeigen, dass der Sturm jetzt offensichtlich mehr nach Osten wandert und dann Richtung Louisiana offensichtlich einschlägt. Aber mit weniger Energie, mit weniger Wind, mit weniger Wasser, aber immer noch genug, dass auch die Leute sich jetzt schützen müssen davor. Ja.
Claudia Schröder lebt seit 16 Jahren in Houston im Norden der Stadt. Dort sind die Regenfälle zwar genauso stark wie im Zentrum, aber das Wasser kann zum Glück besser ablaufen. Sie hat uns ihre aktuelle Lage nach dem verheerenden Hurricane Harvey geschildert.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Was ist wichtiger, der Lebensraum der Wale oder ein schöner Strand für den Menschen? Der Streit Mensch gegen Natur wird gerade an der australischen Gold Coast geführt, also dort im Osten des Landes. Dort fährt seit Wochen ein Tanker, ein richtig großer, entlang, saugt Sand von der Küste ein und spuckt ihn dann direkt an der Küste wieder aus ins Wasser, um Sandbänke aufzuschütten. Das Ganze verursacht wahnsinnig viel Lärm, was wiederum den Lebensraum der Wale dort beeinflusst. Verena hat sich diese Geschichte heute ein bisschen genauer für uns angeschaut. Wale sind ja eigentlich die große Attraktion dort, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die Buckelwale ziehen in diesen Monaten direkt an der Küste vorbei und locken damit auch sehr viele Touristen an, die zum Whale-Watching dann dahin fahren und die großen Meeressäuger sehen wollen. Zum Beispiel, wenn sie ihre spektakulären Sprünge machen, gibt es auch viele schöne YouTube-Videos zu. 25.000 Tiere können das wohl so sein in einer Saison. Allerdings berichten Veranstalter von Whale-Watching-Touren, dass es in diesem Jahr viel weniger Wale sind, die vorbeiziehen und dass die Touristenboote auch viel weiter rausfahren müssen, um welche zu sehen. Und das hängt offenbar mit einem riesigen 111 Meter langen Schiff zusammen, das eben, wie du schon beschrieben hast, seit Juni Sand wie ein Staubsauger einsaugt, ein paar Kilometer vor der Küste und dann an die Küste fährt und diesen Sand in einer fetten Fontäne an die Küste pustet.
Und dieses Schiff, das da diesen Sand hinpustet, macht das für die Surfer, damit die eine bessere Welle haben dort? Oder was
ja,
ist
das wird zum Teil diskutiert. Eigentlich ist der Hintergrund dieser Aktion, dieses Projektes, sind die Commonwealth Games. Im nächsten April kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie die Olympischen Spiele der Commonwealth Länder, also ein großes internationales Sportevent, das dort an der Gold Coast stattfindet. Bis dahin soll aber der Sandstrand eben schön neu aufgefüllt werden für Wettkämpfe wie Beachvolleyball und einfach auch, damit es da schön aussieht, denn die australische Küste leidet stark unter Erosion, also dass der Sand weggetragen wird, vor allem durch die Sommerstürme, die nehmen den Sand dann davon und machen die Küste insgesamt auch instabiler. Und dafür ist dieses Schiff jetzt eben 5 Monate lang ungefähr im Einsatz. Genau, aber in der Zeit, in der die Buckelwale da vorbeiziehen. Ich habe mit dem Walforscher Olaf Meinecke gesprochen von der Griffith University. Er hat Aufnahmen mit Unterwassermikrofonen gemacht und beobachtet auch insgesamt, wie die Wale gerade auf diese Situation reagieren. Und er sagt, dass das Geräusch von dem Tanker über 16 Kilometer weit im Wasser zu hören ist.
Das ist sehr laut und wir haben halt auch seit Beginn dieses Projektes in der Nähe kaum Wale gesichtet. Also sehr ungewöhnlich, weil die Tiere normalerweise dicht an die Küste kommen. Und gestern ist er zum Auffüllen der Tanks nach Brisbane gefahren und merkwürdigerweise wurden heute Abend Wale gesichtet, was eigentlich auch darauf hindeutet, dass sie tatsächlich dieses Schiff weiträumig meiden.
Ist auch ein eindeutiges Indiz dann wieder. Aber sag mal, ist es so schlimm, außer dass die Wale jetzt vielleicht irgendwie einen größeren Bogen da schwimmen und der Tourist weiterfahren muss, um die zu sehen?
Naja, der Olaf Meinecke sagt, dass die Wale auch deswegen so nah an die Küste kommen, weil sie in den flacheren Gewässern ihre Kälber bekommen und sich insgesamt ein bisschen ausruhen und dass der Lärm sie da stört und dann auch dazu führt, dass sie sich möglicherweise nicht mehr gegenseitig hören können.
Die Gefahr ist halt, dass insbesondere die Kommunikation zwischen Mutter und Kälbern, die auf einer viel höheren Frequenz stattfindet, unterbrochen wird durch den Lärm und die Tiere sich dann halt einfach nicht verständigen können und dadurch auch sich verlieren können. Und da wir 5 Neugeborene hier tot aufgefunden haben im Juni und Juli, stellt sich durchaus die Frage, ob das nicht auch auf den Baulärm zurückzuführen ist. Nachweisen kann man das natürlich so ohne weiteres nicht.
Genau, aber das ist eben auch seine Kritik, dass das ganze Projekt einfach durchgeführt wird und abläuft, ohne irgendwie dann Monitoring oder eine Kontrolle zu haben, wie das sich auswirkt auf die Natur.
Das heißt, wir haben da das Problem Sport gegen Umweltschutz.
Ja, in diesem Fall vielleicht, weil jetzt eben auch diese Commonwealth Games anstehen und das sozusagen der Auftakt ist, das zu machen. Aber Olaf Meinecke sagt auch, dass es ein ganz grundsätzliches Problem ist, was weit über irgendwie Sport und Surfen zum Beispiel hinausgeht, dass der Sand überall an der Küste weggetragen wird durch Erosion. Das heißt eben nicht nur, dass du keinen schönen Beachsport mehr betreiben kannst, sondern dass die Küste insgesamt instabiler wird.
Wir hatten jetzt gerade 2 bis 3 Meter Wellengang, dann fängt an, hier an vielen Stellen der Strand abzubrechen und entstehen manchmal 1 bis 2 Meter tiefe Abbrüche, was natürlich erstens für den Tourismus nicht gut ist und vor allen Dingen sind die ganzen Hochhäuser hier direkt am Strand bzw. auf den Dünen gebaut.
Genau, und wenn das halt da instabil wird, das ist natürlich überhaupt nicht gut. Das ist natürlich die Sorge, dass die einfach nicht mehr sicher sind, wenn der Sand da weggenommen wird.
Wenn die Situation jetzt so prekär ist, dann muss doch auch irgendwas dagegen gemacht werden, oder?
Klar, allerdings ist natürlich die Frage, ob das mit so einem Tanker passieren muss und diesem gewaltigen Lärm, der damit verbunden ist. Es wird an vielen Stellen in Australien wohl auch Sand vom Inland an die Küste transportiert. Das ist auch teuer und aufwendig, aber möglicherweise weniger laut. Also deshalb besser für die Wale, da ist auf jeden Fall noch Bedarf, das zu eruieren.
An der australischen Gold Coast in der Nähe von Brisbane, da pumpt ein Tanker 111 Meter lang gewaltige Mengen Sand an den Strand, um gegen Erosion zu kämpfen. Das ist offenbar ein Problem für die Buckelwale dort, weil das ist so wahnsinnig laut, wie dieser Tanker arbeitet.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kerstin Ruskowski. Aus unseren Wissensnachrichten hatte heute gute Nachrichten für die Romantik und damit ist keine Kulturepoche gemeint.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Romantik beim Sex ist nicht tot. Am liebsten sind nämlich Frauen und Männern romantische und zärtliche sexuelle Verhaltensweisen. Zum Beispiel küssen während des Geschlechtsverkehrs, kuscheln, romantische Dinge zu sagen oder vor dem Sex Kerzen anzuzünden. Das hat eine repräsentative Umfrage unter rund 2000 US-Amerikanern ergeben. Demnach sind Selbstbefriedigung, Vaginal- und Oralverkehr am weitesten verbreitet und auch Pornos haben viele sich schon einmal angesehen. Ebenfalls noch ziemlich verbreitet war Analsex. Den haben 43% der Männer und 37% der Frauen schon mal ausprobiert. Mit sexy Unterwäsche, Nacktfotos verschicken und Sex in der Öffentlichkeit haben auch ziemlich viele Erfahrung. Was die wenigsten, nämlich weniger als 8% der Befragten, ausprobiert haben, sind Gruppensex oder Sexpartys. Einen Dreier hatten nur 10% der Frauen und 18% der Männer. Und auch mit Rollenspielen, Schlägen und Fesselspielen haben nur wenige Erfahrungen gemacht. Kein oder wenig Fett zu essen ist Quatsch. Das hat eine internationale Studie mit rund 135.000 Teilnehmern zwischen 35 und 70 Jahren ergeben. Dafür haben kanadische Forscher das Essverhalten und die Todesraten von Menschen in 18 Ländern über mehr als 7 Jahre untersucht. Demnach sind Kohlenhydrate viel gefährlicher. Die Untersuchung hat nämlich gezeigt, dass Menschen, die viele Kohlenhydrate essen, ein bis zu 28% größeres Risiko haben zu sterben. Vor allem, wenn diese Kohlenhydrate aus Softdrinks oder Fertiggerichten stammten. Stattdessen vergrößerten die Menschen ihre Chance zu überleben, wenn sie viel Fett aßen, um bis zu 23%. Und zwar egal, ob das gesättigte oder ungesättigte Fette waren. Die Forscher raten deshalb, dass Fett rund ein Drittel der Ernährung ausmachen sollte und Kohlenhydrate maximal rund die Hälfte. Und was Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte angeht, da reichen 300 bis 500 Gramm pro Tag für eine gesunde Ernährung. Ihre Ergebnisse haben die Forscher auf der Tagung der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in Barcelona vorgestellt. Sie werden demnächst auch im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht. Im Spitzensport wird wesentlich mehr gedopt, als durch Blut- und Urintests nachgewiesen werden kann. Im Fachmagazin Sports Medicine wurde eine psychologische Studie veröffentlicht, die im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA durchgeführt wurde. Demnach gaben mindestens 30% der Teilnehmenden der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2011 zu, Dopingmittel genommen zu haben. Bei den Panarabischen Spielen 2011 waren es sogar 45%. Bei den biologischen Tests wurde dagegen nur ein Bruchteil der Dopingfälle erkannt, nämlich 0,5 und gut 3,5%. Für die Studie wurden über 2000 Athleten bei den beiden Wettkämpfen befragt. Sie sollten auf einem Tablet eine von zwei Fragen beantworten. Entweder eine unverfängliche Frage oder ob sie in den letzten 12 Monaten davor gedopt hatten. Die Fragen wurden per Zufall generiert. Außenstehende wussten also nicht, welche der jeweilige Sportler beantwortet hatte. So wurde den Sportlern die Anonymität garantiert. Mithilfe der mathematischen Statistik konnten die Wissenschaftler anschließend in etwa berechnen, wie viele die Dopingfrage mit Ja beantwortet haben.
Deutschlandfunk Nova.
Ich persönlich sage mit Blick auf die 3 Millionen türkischstämmigen Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland leben, dass wir uns bessere Beziehungen wünschen, aber dass das auch etwas mit der Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien zu tun hat. Und die sehen wir im Augenblick in der Türkei nicht gewährleistet.
Klare Worte an die Türkei heute bei der Sommerpressekonferenz von Angela Merkel in Berlin. Sie verlangte erneut die Freilassung der in der Türkei nach dem gescheiterten Putschversuch inhaftierten Deutschen. Generell hatte man heute auch bei dieser Pressekonferenz das Gefühl, Kanzlerin Merkel hat eindeutige Worte gefunden, auch bei den anderen Themen, bei Migration, bei Flüchtlingspolitik und bei dem Thema Europa. Neuer Schwung oder vielleicht zum ersten Mal Schwung in diesem Wahlkampf, sprechen wir drüber mit Marcel Solar, Politikwissenschaftler angestellt bei der Stadt Wuppertal. Schönen guten Abend, Marcel.
Schönen guten Abend.
Angela Merkel, relativ deutlich heute gewesen, hat auch gesagt, die EU hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht und dann der Schlenker zur Türkei. Das klingt ja schon mal sehr deutlich. Überrascht dich das?
An dem Punkt Türkei überrascht es mich nicht. Man muss einerseits die Entwicklung jetzt sehen in den letzten Monaten oder 1-2 Jahren, diese Verfestigung ja eigentlich schon autokratischer Strukturen. Da ist es gerade schon geboten, als Demokratin oder als Demokrat deutlich zu werden, egal ob das jetzt Frau Merkel oder Schulz ist, da wäre es meines Erachtens nach die größte Überraschung, wenn nichts kommt. Zweitens ist es Wahlkampf, also wann, wenn nicht jetzt, man lehnt sich nun mal weiter aus dem Fenster. Und drittens geht es eben auch als Signal an eine wirklich breite Wählerschaft raus. Also die Konservativen oder Unionsanhänger treibt dies sicherlich um, aber genauso liberale Wähler, eher aus dem linken Lager, ist das ein Punkt, Freilassung von Yücel und den anderen, der sehr, sehr wichtig ist und dementsprechend versucht Merkel da auch gerade breit zu streuen, vor allem, weil es ja noch einige unentschlossen gibt.
Um die dann quasi einzufangen. Man hatte auch den Eindruck heute oder hätte ihn haben können, Angela Merkel, ja, die sitzt da sehr, sehr sicher in diesem Amt und da wird auch nichts anbrennen. Ist das generell das Problem bei diesem Bundestagswahlkampf?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Charakteristikum dieses Bundestagswahlkampfs. Also es war so ein Auftritt heute, wie man Angela Merkel kennt, also so unkonkret wie möglich, so konkret wie nötig, das kann sie auch, das macht sie sehr routiniert. Sie geht auf die großen Linien ein, sie hat aber auch die Details parat. Das Ergebnis ist dann eben, dass es oftmals jetzt keinen großen Aufreger gibt, wenig Angriffsfläche und das färbt auch auf die Intensität ab. Aber man muss eben auch sehen, sie ist nicht in der Position, auf Teufel komm raus angreifen zu müssen. Sie ist da komfortabel und es ist auch in den heutigen aufgeregten Zeiten, also da braucht man ja nur das Stichwort Trump nennen, ein bisschen auch diese Verlässlichkeit, Unaufgeregtheit, andere würden sagen Langeweile. Das scheint etwas zu sein, was viele Wählerinnen und Wähler einfach gutieren.
Ja. Gibt es ein Themen in diesem Bundestagswahlkampf, wo du sagst, jawohl, das zündet so richtig oder geht das auch alles sehr stark unter dieser Decke des Langweiligen?
Eigentlich sind die Themen ja nicht langweilig an sich. Ich meine, das sind zentrale Fragen, Flüchtlingspolitik, diese Problematik, da hängt ja noch viel mehr mit dran. Herr Schulz hat jetzt noch die Bildungspolitik als zentrales Thema reingebracht. Das Problem ist halt ein bisschen die Positionierung der Parteien in den Segmenten. Die sind nicht so himmelweit auseinander, dass man da groß Konfrontationen oder Polarisierung erwarten kann. Und es gibt natürlich die Unterschiede und deshalb ist es eben auch wichtig, zur Wahl zu gehen, aber die stechen eben einem nicht so ins Auge und so plätschert das dann alles ein bisschen dahin.
Mhm. Tagesschau.de hat heute ein gutes Tool für mein Empfinden angeboten, nämlich die ganzen Parteiprogramme endlich mal konkret auf die Themen aufgelistet und verglichen. Mitte der Woche soll dann noch der Wahl-O-Mat kommen für diejenigen, die auch ihre Meinung abgleichen wollen mit dem Parteiprogramm. Als nächstes steht dann noch am Sonntag das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz bevor. Was meinst du, wie werden sich die beiden schlagen?
Ja gut, in die Zukunft gucken ist immer schwer, aber beide sind Profis, das heißt, beide werden auf den Punkt gut vorbereitet sein. Es wäre eine Überraschung eher, wenn jetzt einer da einen großen Fehler macht oder einen Blackout hat und einen Totalausfall abliefert. Deshalb ist da jetzt nicht zu erwarten, dass da eine Riesenüberraschung auf uns zukommt. Der Druck liegt sicherlich bei Martin Schulz als Herausforderer. Andererseits kann er vielleicht auch durch seine Art, auf Menschen vielleicht auch nochmal anders zuzugehen, pointierter zu sprechen, ein bisschen punkten. Es wird nicht einfacher dadurch, dass die CDU natürlich auch massiv versucht hat, diese Rahmenbedingungen des TV-Duells doch sehr stark zu reglementieren, dass da gar keine großen Unwägbarkeiten kommen. Deshalb kommt es ihr zu Pass. Das macht die ganze Sache aber auch nicht spannender.
Heute war Sommerpressekonferenz mit Angela Merkel. Sie ist zum ersten Mal ein paar Sachen deutlicher geworden. Einschätzungen waren das von Marcel Solar, Politikwissenschaftler angestellt bei der Stadt Wuppertal. Schönen Abend dir. Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Polizistin oder Polizist zu werden, das ist gar nicht so einfach. Vor ein paar Wochen, da gab es die Geschichte, wie groß Polizistin, Polizist mindestens sein müssen. Und gerade im Moment dreht sich ein Streit darum, wie stark tätowiert sie sein dürfen. Verena hat sich das für uns ein bisschen angeschaut. Das war eigentlich am Freitag schon entschieden, die ganze Sache, dass es mehr oder weniger okay ist, wenn man ein Tattoo hat. Jetzt aber wieder ein bisschen anders.
Ja, am Freitag hatte das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschieden, dass die Landespolizei in Nordrhein-Westfalen einen Bewerber zulassen muss, der einen großen Löwenkopf auf den Unterarm tätowiert hat. Aber heute hat das Landesamt der Polizei für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten, so meldet die dpa, dagegen Beschwerde eingelegt. Und zwar mit dem Argument, dass jeder Bürger einen Anspruch hat, auf eine neutrale Polizei zu treffen. So wird ein Sprecher des Landesamts zitiert.
Und ein Polizist, der ein Tattoo hat, der kommt nicht mehr neutral rüber?
Auf jeden Fall nicht dann, wenn es sichtbar ist. So sieht es das Polizeilandesamt. Polizisten dürfen Tattoos nur an verdeckten Stellen haben, also die in Dienstkleidung nicht zu sehen sind. Und an sichtbaren Stellen wie dem Unterarm oder dem Hals, da dürfen sie nicht größer sein als ein Handteller. Wobei das Verwaltungsgericht in Düsseldorf da ja eine andere Linie gefahren ist am Freitag und meinte, es gebe eigentlich keine Beweise, dass die Bevölkerung kein Vertrauen in Polizisten mit Tattoos habe. Und hat dann eben auch darauf hingewiesen, dass es irgendwie gerade ja doch einen gesellschaftlichen Wandel gebe in Bezug auf Tätowierung, gerade was so die Arme angeht.
Ist ja eigentlich schon komisch, weil ich würde sagen, auch Haare oder von mir aus Augen oder Zähne sind ja so, dass man nicht mehr neutral einer Person gegenübertritt, sondern sich irgendwie gleich in irgendwas bildet. Es gibt natürlich manche Tattoos, ja, mag so sein, die sind vermutlich nicht wirklich geeignet für Polizisten. Ne?
Ja, dabei bleibt es auch ganz klar, zum Beispiel gewaltverherrlichende oder menschenverachtende Tattoos, die sind einfach ein Ausschlusskriterium, auch wenn sie an verdeckten Stellen tätowiert sind. Aber insgesamt scheint da was in Bewegung zu sein und durch die Beschwerde im Fall des Bewerbers mit Löwenkopf-Tattoo wird das jetzt auch noch weiter diskutiert, wenn das Ganze verhandelt wird vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster.
Also Polizisten und Tattoos, heißes Thema, geht jetzt auch gerichtlich in die zweite Runde. Das war die Redaktionskonferenz heute in der Dienstag-Ausgabe mit Thilo Jahn und mit Verena von Keitz.
Tschüss, schönen Abend noch.
Uns gibt's morgen wieder. Bis dahin, tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.